Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Susanne Lurweg, guten Tag. Was wäre die Kultur ohne das Publikum? An vielen Stellen nicht vorstellbar, nicht lebbar, nicht machbar. Aber das Publikum ist mehr als nur Konsument von Kreativprodukten. Es ist unter anderem als Akteur bei einer Freischütz-Aufführung in Völksen gefragt, sowie als Diskutant in Ostdeutschland, wo der PEN Berlin im Vorfeld der Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg heute eine Gesprächsreihe zum Thema, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, startet. Und in der soll mit dem Publikum über Demokratie und Meinungsfreiheit gesprochen werden. Eine der Organisatorinnen ist die Co-Vorsitzende des PEN Berlin, die Schriftstellerin Eva Menasse, und sie definierte Meinungsfreiheit unter anderem so.
Meinungsfreiheit bedeutet ja auch nicht Widerspruchsfreiheit. Meinungsfreiheit bedeutet im klassischen Sinn, dass man seine Meinung frei sagen kann, ohne dafür bestraft oder ins Gefängnis gesperrt zu werden.
Also, was darf man sagen, was nicht? Was ist justiziabel, was einfach nur unsensibel? Der Grad dessen, was wir verbalisieren können, ohne andere zu verletzen, ist manchmal ein sehr schmaler, manchmal ein vom Gesetz geschützter. Aber wo genau das Unsagbare beginnt und das vermeintlich Einschränkende aufhört, wird für viele immer unklarer. Laut einer Studie des Forschungsinstituts Allensbach glauben 44%, man sei in seiner Meinungsfreiheit eingeschränkt. Und ich habe Eva Menasse zunächst gefragt, ob es neben den anstehenden Wahlen auch diese 44% sind, die den PEN Berlin alarmiert und zu der Gesprächsreihe motiviert haben.
Naja, diese Zahlen sind schon bedenklich, weil das ja tatsächlich nicht stimmt. Das ist aber ein Gefühl, das zu Demokratiemüdigkeit führt und auch den demokratischen Diskurs nicht befördert. Es stimmt deswegen nicht, weil wir vom PEN Berlin oder auch alle anderen PEN-Zentren ja uns für die Meinungsfreiheit verfolgter Autorinnen und Autoren einsetzen und wissen, dass es andere Länder gibt, wo Menschen für ihr freies Wort eingesperrt werden, ihre Bücher verboten oder sie ins Exil fliehen müssen. Diese Sachen haben wir nicht in Deutschland, und dennoch schleicht sich hier so ein Gefühl ein, dass man nicht sagen darf, was man gerne sagen möchte, und dem muss man nachgehen, und insofern ja, all diese Zahlen sind ein Grund gewesen, warum wir diese Reihe aufgesetzt haben.
Bei diesem, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, oder das, was man gefühlt nicht mehr sagen darf, was ist Ihr Eindruck, woran denken da die Menschen? Ist es das Justiziable, die Dinge, die Herr Höcke sagt, die man tatsächlich nicht sagen darf, oder sind es auch Gender-Themen, Alltagsrassismus? Was ist es, was die Leute da bewegt?
Also ich würde mal vorschlagen, dass wir das Justiziable jetzt mal weglegen, denn das ist ja wirklich von den Gesetzen geklärt. Aber ich glaube, das Problem ist ja entstanden, weil wir alle von allen Seiten und von allen ideologischen Richtungen, woher wir kommen, die roten Linien in den letzten Jahren viel enger gezogen haben. Ich glaube, dass diese massenhafte Kommunikation auf den sozialen Medien da eine große Rolle spielt. Aber wir sind alle weniger tolerant geworden und sehr viel schneller bereit, eine Meinung, die uns nicht passt, als unsagbar zu markieren. Das führt dazu, dass alle das Gefühl haben, sie sind eingeschränkt oder sie dürften nicht mehr sagen, was sie gerne sagen möchten.
Sebastian Krumbiegel von den Prinzen, der auch in ihrer Veranstaltungsreihe auftreten wird, der hat heute Morgen in unserer Frühsendung gesagt, also ein kleiner Ausschnitt, den gab es da zu hören, ihn entsetzt eher, was man alles sagen darf. Ist es nicht gut, dass wir sensibler geworden sind?
Genau. Mein letztes Buch heißt Alles und Nichts sagen. Es versucht, diese Klammer aufzumachen. Einerseits sind alle wahnsinnig empfindlich, aber man will immer dem anderen untersagen, was er sagen darf. Und selber nimmt man sich jede Freiheit. Also ich glaube, auch da fehlt ein bisschen die Ausgewogenheit. Es ist sehr vieles im Raum, was gesagt wird mit reiner Provokationslust, im vollen Bewusstsein, dass es sich um Fake News handelt. Und all das hat aber zu einer großen Verunsicherung, glaube ich, der bürgerlichen Mitte geführt. Und diese bürgerliche Mitte durch Gesprächsangebote zu stärken, das ist natürlich auch eine Aufgabe von unserer Reihe.
Kommen wir nochmal konkret jetzt auf die Reihe zu sprechen. Wie haben Sie die Menschen zusammengesetzt, die beispielsweise auf dem Podium auftreten? Blicken wir mal ganz genau auf heute Abend. Da wird Herr Oschmann den Auftakt machen, der den Bestseller geschrieben hat, Der Osten, eine Erfindung des Westens. Und auf der anderen Seite, in Anführungsstrichen, sitzt Ilko Sascha Kowalczuk, ein Historiker, der durchaus dem Osten sehr viel kritischer gegenübersteht. Haben Sie immer geguckt, dass es so ein bisschen konfrontativ aktiv ist?
Das ist natürlich immer unsere Idee gewesen, dass wir möglichst zwei verschiedene Seiten von sehr viel verschiedenen Medaillen abbilden können. Das ist aber auch nicht immer möglich gewesen. Wir haben glücklicherweise, darauf sind wir stolz, großem Ausmaß aus unserer prominenten Mitgliedschaft schöpfen können, bei vielen SchriftstellerInnen und JournalistInnen, die wir auf die Podien gebeten haben. Und auch dann, wenn es nicht so direkt konfrontativ programmiert ist, glaube ich, werden alle Gesprächspartner genau zu diesem Thema gefühlte Demokratie, Meinungsfreiheit bedroht oder eigentlich immer noch ziemlich möglich, Sinnvolles sagen können.
Es sind sehr viele prominente Namen dabei. Zwei habe ich gerade genannt. Anne Raabe könnte man noch nennen, die auch eine etwas andere Position vertritt als Herr Oschmann. Mhm. War es auch schwierig, weniger bekannte Stimmen zu finden oder haben Sie gar nicht nachgesucht?
Wir haben wirklich konkret gesucht nach Menschen, die zu diesem Themenkreis Experten sind oder geschrieben haben oder sich auskennen oder durch ihre Biografie beglaubigt sind, wie eben auch Ingo Schulze oder Katja Langemüller, Anne Raabe haben sie schon genannt, oder auch der im Westen geborene Schriftsteller Marcel Bayer, der aber schon sehr, sehr lange in Dresden lebt. Also wir haben versucht, wirklich Menschen, egal ob prominenter oder weniger prominent, einzuladen zu dieser Reihe, die zu diesem konkreten Thema was zu sagen haben. Das ist uns leider auch nicht immer gelungen, denn wir haben natürlich auch einen so berühmten Schriftsteller wie Uwe Tellkamp eingeladen, aber er konnte oder wollte nicht.
Also vielleicht muss man an der Stelle nochmal sagen, Uwe Tellkamp ist durchaus umstritten mit seinen Äußerungen, aber es wäre natürlich sicherlich interessant gewesen, ihn auf dem Podium zu haben, kann ich mir gut vorstellen. Sie haben dafür aber Monika Maron, die quasi den Abschluss macht, die wird dann mit Ihnen auf dem Podium sitzen. Warum Sie als Abschluss?
Monika Maron ist eine der prominentesten Schriftstellerinnen aus dem ehemaligen Osten und hat eben auch sehr dezidierte Meinungen zu diesem ganzen Themenkomplex. Mir, wenn ich das jetzt noch schnell sagen darf, mir wird mit diesem Wort umstritten auch viel zu schnell hantiert. Ja? Das ist wie so eine Punzierung. Man sagt, jemand ist umstritten und der nächste Gedanke ist eigentlich schon, den kann man gar nicht mehr einladen. Na, natürlich will ich mit Monika Maron diskutieren und natürlich will ich theoretisch auch mit Uwe Tellkamp diskutieren. Denn es gibt ja Gegenargumente. Und das ist ja die ganze Idee von miteinander sprechen. Denn Meinungsfreiheit beruht ja auch unbedingt darauf, dass man mal dem anderen zuhört.
Sind wir vielleicht manchmal einfach zur Harmonie bedürftig geworden? Sollten wir nicht auch manchmal an den Punkt kommen, diesen wunderbaren Satz zu sagen, we agree to disagree? Also man hat einander gehört, man ist nicht der gleichen Meinung, aber findet einen Kompromiss und geht dann auseinander?
Ich gebe Ihrer ganzen Frage recht bis auf den Anfang. Wir sind nicht so harmoniebedürftig geworden, wir sind so empfindlich geworden. Es ist heutzutage schon so, dass jemand bestimmte Begriffe nur benutzen soll oder wenn er ein bestimmtes Wort benutzt, dann ist er schon problematisch oder umstritten. Ich glaube, wir sollten uns alle da an der eigenen Nase nehmen und sagen, lass uns mal zuhören, lass uns mal aufeinander zugehen und sprechen. Man kann dann immer noch agree to disagree, aber wenn man es nicht versucht hat, dann darf man sich, finde ich, nicht beklagen.
Wir sagen immer, wir sind empfindlicher geworden. Aber ist es nicht so, wir waren auch früher schon empfindlich, nur haben wir vielleicht viele Dinge gar nicht mitbekommen. Denn wir waren ja früher keine besseren Menschen. Auch vor ein paar Jahren wurden ja schon Aussagen getätigt, die verletzend waren für andere. Die wurden nur nicht publik und deswegen wurde vielleicht nicht so diskutiert.
Das ist ein schwieriges Gebiet, aber ich sage immer mit einem schönen Begriff von Reinhard Götz, es gibt eben die Unwohlwollenden. Es gibt die Menschen, die absichtlich provozieren, die absichtlich eine vergiftete Sprache benutzen, um die anderen zu erschrecken, um sie in die Ecke zu drängen, um sie auch zu diffamieren und klein zu machen. Und es gibt aber die Mehrheit, und darauf würde ich bestehen, die Mehrheit der Wohlwollenden, die sich wirklich austauschen wollen, die in der Lage sind, ein anderes Argument gelten zu lassen und die den anderen nicht einfach stumm machen wollen. Und das ist, glaube ich, die Gruppe, die große Gruppe, auf die wir uns konzentrieren müssen. Und diese Unwohlwollenden und diese Bullshitters und diese Fake News Verbreiter, die hat es eben immer schon gegeben. Aber sie bekommen in der digitalen Ära natürlich eine unverhältnismäßig große Aufmerksamkeit.
Wir haben noch gar nicht über das Publikum geredet, noch gar nicht über die, die da kommen sollen zu diesem
Gespräch. Das ist eigentlich das Wichtige.
Genau. Ja. Wie wollen Sie denn die Menschen dahin kriegen, dahin bewegen, dass sie dann tatsächlich mal das Gefühl haben, in dem Raum können sie mal alles sagen? Ja, auch nicht.
Ja, also wir haben so ein kleines Verhaltensreglement, ein bisschen Humorvolles zusammengestellt. Das werden wir auf die Bühne projizieren. Also, dass man einander ausreden lassen soll, dass man auch nicht so lang sich das Wort nehmen soll, dass man Zwischenrufe tunlichst vermeiden soll und so weiter. Die Reihe ist extra so programmiert, dass wir immer nur zwei Diskutanten mit einer Moderation auf der Bühne haben. Wir wollten eben nicht den großen Frontalunterricht, dem das Publikum andächtig lauschen soll, sondern wir wollten wirklich mit den Leuten ins Gespräch kommen. Aber das ist gleichzeitig auch der größte Unbekannte. Denn ich habe auch selbst in meinen Lesereisen das Gefühl gehabt oder die Erfahrung gemacht, dass im Osten man manchmal verhaltener ist und dass die Leute sich erstmal nicht zu Wort melden, aber dass es dann manchmal, wenn es gelingt, dass man dann sehr gut ins Gespräch kommen kann. Also ich hoffe wirklich, dass die Leute kommen und dass die Leute sich auch zu Wort melden und nicht nur Fragen stellen, sondern auch von ihren Erfahrungen berichten. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Ich wünsche mir einfach so eine Erkenntnis, die in zwei Worten bedeuten könnte, geht doch. Auch die Meinungsfreiheit ist gegeben, obwohl wir immer achtsam sein müssen. Das will ich überhaupt nicht bestreiten, ob es nicht manchmal Themengebiete gibt, wo wir kleine Minderheiten, die eine andere Meinung haben, viel zu schnell niederbrüllen. Ich sage jetzt Pandemie, ich sage jetzt Ukraine-Russland-Krieg. Müssen wir nicht eben diese unangenehmen Meinungen doch besser gelten lassen oder zumindest stehen lassen, anstatt die Leute aus dem Diskurs auszuschließen oder ihnen zumindest das Gefühl zu geben, sie aus dem Diskurs auszuschließen? Wenn die Leute nach so einem Abend weggehen, diskutiert haben, sich ausgetauscht haben und dieses Gefühl haben, geht doch, dann wäre ich für meinen Teil schon sehr zufrieden.
Die Schriftstellerin Eva Menasse über die heute beginnende Gesprächsreihe des PEN Berlin, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, die vor allem das Publikum zu Diskussionen anregen möchte. Und auch bei der Inszenierung des Freischütz in Völksen spielt das Publikum eine Rolle. Aufgerufen zu Gesellschaftsspielen ist es eine weitere Perle im wilden Genre-Mix. Aus der Ursprungsgeschichte, in der will ja ein junger Förster mit Hilfe von magischen Freikugeln sein Liebesglück erlangen, gepaart mit der bekannten Musik von Karl Maria von Weber und ein bisschen Spuren von Tom Waits. In Völksen, da wird keine bombastische Oper gegeben, kein technisches und personelles Feuerwerk entfacht wie beim aktuellen Freischütz in Bregenz, sondern die Aufführung in Völksen, die kommt sehr viel schlichter daher. Und Michael Lages hat sie für uns gesehen.
Wilhelm, der verzweifelte Büromensch, muss, so will es ja die alte Grusel- und Gespensterfabel, um jeden Preis zum deutschen Jägersmann werden, um Käthchen zu erobern, des Erbförsters Töchterlein. Und wenn er hier gegen Ende zum faustischen Teufelspakt hinein und hinauf in Tiefe und Höhe dieses Steinbruchs kraxelt, um dort die magisch unfehlbaren Freikugeln zu gießen, dann geht die Inszenierung von Serkan Saliolo über jede Illusion hinaus. Denn im Feuer der Kugelgießerei vor gruselig glimmenden Teufelsaugen scheinen sehr deutlich all die Sehnsüchte auf, die in diesen deutschen Albtraum verwoben sind. In den Steinbruch begibt sich die Kompanie allerdings gleich auf mehrerlei Weise. Munter puzzelt sie sich das Stück aus unterschiedlichsten Motiven zusammen. Aus der Geschichte in Apels Gespensterbuch, aber auch Arrangements über Karl Maria von Webers Musik sind dabei. Für Gitarre, Schlagzeug, Bass und den supergut sortierten Posaunenchor, der hier in Völksen und umzu zu Hause ist. Das gemischte Jagdhörner-Ensemble aus Springe kommt hinzu. Und der stimmstarke Chor der Landbevölkerung. Und als wäre das nicht schon genug an Kreativgemisch, setzt die Kompanie auch noch auf Tom Waits und dessen legendäre Freischütz-Bearbeitung, die vor einem Vierteljahrhundert unter dem Titel The Black Rider am Thalia-Theater in Hamburg uraufgeführt wurde. Die Kompanie spielt mit Ideologien. Schon auf den Tischen im Foyer wird rabiat zur gesellschaftlichen Ordnung gerufen. Nur für Einheimische steht da geschrieben, nur für Männer oder nur für Frauen. Dann folgen kleine Gesellschaftsspiele mit Publikum.
Die Spiele sind eröffnet!
Jeder soll sich verorten im gesellschaftlichen Gefüge. Dann beginnen die Wanderungen hinab zur Bühne. Und wir werden konditioniert für die toxische Politik im heiligen deutschen Wald. Zu den olympischen Goldmedaillen 1936 etwa gab's Hitler-Eichen als Geschenk. Am Schluss, wenn die Freischützfabel im großen und tragischen musikalischen Finale enden könnte, bricht Andrea Casabianchi als Freischütz Wilhelm das Spiel ab, tritt aus der Rolle heraus und weist alle Zuordnungen, alle Schubladisierungen zurück, in die Welt und Gesellschaft ein Individuum wie sie pressen wollen. So bekommt die Geschichte auch noch eine Botschaft verpasst. Die wirkt ein bisschen wie ein schräges Hütchen aufgesetzt, aber sei es drum. Der Gedanke ist ja in diesen Zeiten wieder unbedingt richtig. Im Steinbruch selber herrscht entspannte Fantasie. Bevor es in die Wolfsschlucht geht, wird die Böschung hinauf und hinunter geklettert. Geschickt hat Cancinea funktionelle Spielinseln mitten in den Wald gebaut. Wildschwein, Fuchs und Hirsch aus Pappmaché werden erlegt. Und die Holzgewehre sind quietschgelb, die Ausstattung ist sehr vergnüglich, die bunten Kostüme von Thora Geißler sind es auch und alle Spielerinnen und Spieler agieren grandios. Nur wer sehr genau hinschaut, bemerkt das Fehlen von mindestens einer Spielfigur. Stelzfuß, immerhin der Teufel persönlich, wäre eigentlich mehr als eine Doppelbesetzung wert. Aber so entwickelt sich die Szene halt gerade wieder. Förderungen werden reduziert, Schmalhans wird gerade wieder Küchenmeister im freien Theater nach all den Corona-Hilfen. Das trifft auch die Kompanie und diesen Freischütz hart. Wer aber gerade jetzt wissen will, wie stark und schön freies Theater sein kann, kommt um die Fahrt nach Völksen nicht herum.
Michael Lagers über den Freischütz in Völksen. Von der einen schönen Ortschaft wandern wir gedanklich in die nächste pittoreske Gegend, von Niedersachsen ins Salzkammergut nach Bad Ischl. Eigentlich bekannt als Sommerresidenz von Sissi und Franz, ist Bad Ischl in diesem Jahr mehr als royales kaiserliches Aushängeschild. Bad Ischl ist Kulturhauptstadt. Aber nicht ganz allein, sondern es gehören noch 23 weitere Gemeinden in der Gegend hinzu. Gemeinsam will man, so heißt es, Europa mit einem facettenreichen und in sich diversen Programm verblüffen. Ein Schwerpunkt ist dabei der bildenden Kunst gewidmet. Günter Keintelsdorfer hat sich die diversen Attraktionen angesehen und ist nicht unbedingt verblüfft, aber durchaus angetan, auch vom kaiserlichen Flair.
Schöner und effektvoller sind die Arbeiten Ai Weiweis wohl kaum einmal präsentiert worden. Im Park der Ischler Kaiservilla, umrahmt von einer gloriosen Gebirgslandschaft, entfalten die Installationen des chinesischen Meisterkünstlers ihren ganzen enigmatischen Zauber. Wo einst seine apostolische Majestät Franz Josef in Jägerstiefeln durch die Wiesen stapfte, erstrahlen diesen Sommer etwa 72 sogenannte Bubbles aus emailliertem blauem Porzellan. Wenige Schritte davon entfernt bewachen riesige bronzene Tiere wie Drache, Schlange oder Pferd, den chinesischen Tierkreiszeichen entsprechend, den Eingang zur Kaiservilla. Ein Dialog der Kulturen ist es, der da auf historischem Boden entstehen soll. Habsburgisches Erbe trifft das alte und das neue China. Ai Weiwei, zur Eröffnung der Kulturhauptstadtschau nach Bad Ischl gereist, zeigte sich beeindruckt vom Genius Lozi.
Dieser Ort hat eine so starke Vergangenheit mit so vielen Geschichten. Aber für diese Ausstellung ist es auch einfach ein wunderschöner Ort.
Die Ai Weiwei-Schau im Ischler Kaiserpark und den Nebengebäuden der Kaiservilla ist eines der Highlights des Kulturhauptstadtjahrs im Salzkammergut. 20 Kilometer entfernt, auf einem Badeplatz in Traunkirchen am Traunsee, kann man animierte Skulpturen bestaunen, die die Wiener Künstlerin Eva Schlegel zusammen mit dem Digitalkunstduo 2MVD entwickelt hat. Faszinierende Gebilde sind das, die mittels QR-Code animiert und dadurch sichtbar gemacht werden. Am Südufer des Traunsees wiederum liegt die Marktgemeinde Ebensee, vor 80 Jahren ein Ort des Grauens. In Ebensee befand sich zwischen 1943 und 1945 das größte Außenlager des KZ Mauthausen. Wolfgang Quatemba, Direktor des Zeitgeschichte-Museums im Ort, führt in einen der Stollen, die die Häftlinge seiner Zeit ins Gestein des Toten Gebirges treiben mussten.
Wir befinden uns in einem der Rüstungsstollen des ehemaligen Konzentrationslagers. Beim Bau dieser Anlagen sind mehr als 8.500 Menschen ermordet worden.
In der unterirdischen Anlage ließen die Nationalsozialisten eins Flugzeug- und Panzermotoren produzieren. Hier hat die japanische Künstlerin Kiharu Shiota nun eine 70 Meter lange Skulptur aus roten Seilen und 25 überlebensgroßen Kleidern geschaffen. Eine rätselhafte Arbeit, die versucht, die Abwesenheit der ermordeten Zwangsarbeiter auf künstlerische Weise zu thematisieren. Im zweiten Museum am Ort, dem Museum Ebensee, sind im Kulturhauptstadtjahr Bilder und Texte von Cheja Stojka zu sehen. Die 2013 verstorbene Künstlerin, Angehörige der Volksgruppe der Lovara-Roma, hat als Kind die Lager Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück und Bergen-Belsen überlebt. Als Mitfünfzigerin hat Cheja Stojka in den späten 1980ern zu malen begonnen. Lebensfrohe, farbsatte Bilder, vielfach mit Naturmotiven. Aber auch düstere Arbeiten, die ihre Erfahrungen in den KZs dokumentieren. Barbara Moser, Direktorin des Museums Ebensee.
Die Malereien der Cheja Stojka sind unglaublich beeindruckend, weil sie so farbenprächtig sind. Es gibt da ein Bild mit Sonnenblumen, das erinnert mich an Van Gogh ein bisschen im Entfernten. Man spürt dieses Ja zum Leben.
Es sind Dutzende Ausstellungen, die man im Kulturhauptstadtjahr auch in kleineren Ortschaften besuchen kann. Da gibt es einiges zu entdecken. Das Salzkammergut, bisher vor allem als Ferien- und Sommerfrische-Region bekannt, ist auf dem besten Weg, sich im Hauptstadtjahr neu zu erfinden, als Kulturkammergut.
Günther Keindelsdorfer über die Kunst und Kultur im Salzkammergut im Kulturhauptstadtjahr. Er war ein heimlicher Fernsehstar, nun ist er verstorben, Horst Lettenmeier. Mehr über ihn erfahren Sie jetzt in den Kulturmeldungen von Doris Schäfer-Noske.
Seinen Namen wussten nur wenige, aber seine Augen, die kennen die meisten. Es sind die blaugrünen Augen, die im Vorspann der Tatort-Krimis zu sehen sind. Das weiße Fadenkreuz umschließt die linke Iris, dann die Erkennungsmelodie. Für seinen Auftritt soll Horst Lettenmeier Anfang der 70er Jahre nur eine einmalige Zahlung von 400 D-Mark bekommen haben, worüber er sich später wenig überraschend öffentlich beschwert hat. Nach der Schauspielausbildung an der renommierten Otto-Falkenberg-Schule in München arbeitete Lettenmeier am Theater und übernahm beim Fernsehen etliche Statistenrollen. Einen größeren Auftritt hatte er zum Beispiel in der Duisburger Tatortfolge Der Pott 1989 neben Kommissar Schimanski alias Götz George. Da spielte er einen V-Mann des BKA, der ermordet wird. Später hat sich Lettenmeier ganz aus dem Schauspielberuf zurückgezogen und auf seine Leuchtenfirma konzentriert. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Horst Lettenmeier am 20. Juli gestorben, im Alter von 82 Jahren. Nach dem Ortsschild Swiftkirchen, das Gelsenkirchen anlässlich der Taylor-Swift-Konzerte aufgestellt hat, kommt jetzt auch ein Mottowagen des Düsseldorfer Karnevals ins Haus der Geschichte nach Bonn. Der Wagen zeigt eine Figur des Kölner Erzbischofs Kardinal Wölki, an deren Füßen ein roter Teufel mit der Aufschrift Missbrauchsskandal zieht. Mit seinen Händen klammert sich Wölki an ein Modell des bröckelnden Kölner Doms. Wagenbauer Jacques Tilly habe seinen Mottowagen aus dem Karneval 2023 dem Museum übergeben, teilte das Haus der Geschichte heute mit. Frankreich leidet derzeit unter einer Hitzewelle. Darum will die südfranzösische Stadt Lyon jetzt ihre klimatisierten Kinosäle für bestimmte Bevölkerungsgruppen gratis öffnen. Um solche kostenlosen Kinokarten zu bekommen, müssen die Menschen nachweisen, dass sie Sozialhilfe oder Unterstützungsleistungen für Familien beziehen. Gerade die Wohnblocks des sozialen Wohnungsbaus sind in Frankreich oft vollkommen unzureichend gegen die Hitze geschützt. Für alle kostenlos ist in Lyon derzeit übrigens auch auch der Eintritt in zwei städtische Museen. Vielleicht ja auch eine gute Idee, um Menschen mal für die Kultur zu begeistern.
Die Kulturmeldung von und mit Doro Schäfer-Noske, vielen Dank. Nach den Nachrichten folgen die Informationen am Abend. Themen dort, die Entwicklung in Nahost und die Entwicklung in Bangladesch. Am Mikrofon dieser Sendung Susanne Durweg. Danke fürs Zuhören.